Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder auslegend durch das erste Buch Mose. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Das Jahr 2000 hat Deutschland in einen PISA-Schock versetzt. Nun, die PISA-Studie ist eine internationale Prüfung, in der alle drei Jahre alle 15-Jährigen meistens aus der 9. Klasse in unterschiedlichen Disziplinen geprüft werden. Und zwar im Lesen, in Mathematik und Naturwissenschaft. Ja, können die Schüler Texte verstehen? Können sie Texte auslegen? Was bedeutet der Text? In Mathematik können Sie Probleme lösen, logisch denken. In Naturwissenschaft können Sie Zusammenhänge erkennen. Nun, das Ziel ist ein aussagekräftiger Vergleich. Und zwar, wo sollte der durchschnittliche 15-jährige Schüler in etwa sein? Und zwar im Vergleich zu allen teilnehmenden Ländern. Nun, 2000 lag Deutschland auf Platz 28 von 31. Das sorgte für den sogenannten PISA-Schock. Alle waren erschüttert. Im geistlichen Leben begegnen wir auch immer wieder solchen Prüfungen. Nun, manchmal kommen sie geballt, manchmal künden sie sich an und manchmal treffen wir völlig überrascht auf sie. Sie sollen uns immer wieder vor Augen halten, wo stehe ich in meinem Wachstum? Hier auf Erden werden wir so lange die Schulbank drücken, bis wir absolvieren. Und das ist unsere Verherrlichung, wenn wir abberufen werden. Bis dahin drücken wir die Schulbank. Nun, die Bibel gibt uns immer wieder Vorbilder des Glaubens, die durch ähnliche Prüfungen hindurchgegangen sind. Hebräer 11 macht deutlich, dass uns diese Vorbilder anspornen sollen. Nun, sehr oft bezeichnen wir sie auch als Glaubenshelden. Die Gefahr dabei ist allerdings, dass wir denken, sie waren Helden, ich bin kein Held. Die Gefahr ist zu denken, sie hatten Superkräfte, ich bin ein Schwächling, ich bin froh, wenn ich den Tag überlebe. Nun, die einzige Superkraft, die diese Glaubenshelden hatten, war der Glaube. Sie waren nicht aus sich selbst heraus stark, sondern sie wurden von Gott gestärkt. Und das machte sie aus. Heute stellt uns Mose in 1. Mose 14, man könnte sagen, eine solche PISA-Vergleichsprüfung vor. Und zwar geht es um die Frage, wie sollte das Leben eines Christen aussehen, der im Glauben wandelt? Der, man könnte sagen, der seine Augen aufhebt und schaut, aber nicht nur bis Sodom, wie Lot es getan hat, sondern der seine Augen noch weiter aufhebt und auf das himmlische Paradies abzielt und das ins Auge fasst. Oder man könnte es auch mit den Worten von Kolosser 3 verwenden. Wie sollte das Leben eines Gläubigen aussehen, der mit Christus auferweckt wurde und der sucht, was droben ist? Und hier in Kapitel 14, in 1. Mose 14, wird Abraham in drei Disziplinen geprüft. Und zwar im Gottvertrauen, in der Bruderliebe und im Schätzesammeln. Wir werden uns heute nur die ersten beiden ansehen und das Schätzesammeln dann für die nächste Predigt aufheben. Der Titel der Predigt ist Bestehe die Prüfung von Gottvertrauen, Bruderliebe und Schätzesammeln. Ja, wir schauen uns heute nur den ersten Teil an. Wir lesen zwar das ganze Kapitel bis 15 Vers 1, aber wir werden uns auf die ersten 16 Verse beschränken. Ihr dürft gerne eure Bibel zur Hand nehmen und wir wollen gemeinsam das ganze Kapitel durchlesen. Da sind viele Namen, viele Orte. Lasst euch nicht irritieren, lasst euch nicht einschläfern. Wir werden die ein bisschen einzeln durchgehen, die sind sehr spannend. Es hat viel Freude gemacht, die alle ein bisschen zu untersuchen. Und es geschah zur Zeit Amraphels des Königs von Sinea, Arjochs des Königs von Elasar, Kedorlaomers des Königs von Elam und Tideals des Königs der Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Bersa, dem König von Gomorra, und mit Sinab, dem König von Adama, und mit Semeber, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese verbündeten sich im Tal Siddim, wo jetzt das Salzmeer ist. Sie waren 12 Jahre lang Kedor Laomer Untertan gewesen, aber im 13. Jahr fielen sie von ihm ab. Darum kam Kedor Laomer und die Könige, die es mit ihm hielten, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter in Astaroth Karmalim, die Susiter in Ham und die Emiter in der Ebene Kirjatayim. Auch die Horiter auf dem Bergland Seir bis nach El-Paran, das an der Wüste liegt. Danach kehrten sie um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter, dazu die Amoriter, die in Hatzitzon-Tamar wohnten. Da zogen der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, zum Kampf aus. Und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Siddim. Gegen Kedorlaomer, den König von Elam, und Tideal, den König von Dergoyim, und Amraphel, den König von Sinea, und Arioch, den König von Elasar, 4 Könige gegen 5. Das Tal Siddim aber hatte viele Asphaltgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort. Und wer übrig blieb, floh ins Bergland. Und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn Abrams Bruder, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abram, dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamres wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Ana war. Diese waren Abrams Bundesgenossen. Als nun Abram hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe. Die Frauen und das Volk brachte er wieder. Als aber Abram von der Schlacht gegen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abram, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Abram aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer, Ana, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind. Sie sollen ihren Anteil nehmen. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Soweit Gottes Wort. Nun, Abraham hat nicht jede Prüfung in seinem Leben mit Bravour gemeistert. Und das tröstet uns, denn dir und mir geht es auch so. Die Disziplin des Gottvertrauens, die war zu Beginn seines Glaubenslebens ganz schön stark ausgeprägt. Nun, wir erinnern uns, er hat sein Zuhause verlassen, er ist aufgebrochen, ohne zu wissen, wohin er reisen würde. Aber dann kam diese Hungersnot und er versagte. Kapitel 12 berichtet darüber. Sein Gottvertrauen wurde schwach und es bewegte sich in Richtung Selbstvertrauen. Nun, das hatte andere Disziplinen in Mitleidenschaft gezogen. Und zwar fiel er durch die Prüfung durch in der Disziplin, redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Er log. Er hat den Pharao angelogen in Bezug auf seine Frau. Es wäre seine Schwester. Es war nicht seine Schwester, seine Halbschwester. Es war eine Halbwahrheit. Völlig durchgefallen. Nun, aber das hat nicht sein ganzes Leben gekennzeichnet, sondern er kehrt vom Holzweg zurück zur Anbetung. Wir haben in Kapitel 13 gesehen, er ist ein Friedensstifter. Er richtet seinen Blick auf Gottes Verheißung. Und Kapitel 13, Vers 18 endet, dass er einen Altar baut. Das heißt, er ist in enger Gemeinschaft mit Gott. Und das befähigt ihn, diese Prüfung hier in Kapitel 14 ausgezeichnet zu bestehen. Nun, die ersten vier Verse in unserem Kapitel, die sind gewissermaßen, man könnte sagen, die Einleitung oder das Hintergrundwissen in das Geschehen. Wir haben hier vier mesopotamische Könige. Und zwar, das sind mächtige Könige. Das sind Könige von einer ganzen Region und nicht nur von einer Stadt, im Gegensatz zu den Königen aus der Jordanebene. Und Kapitel 14 beginnt mit, und es geschah zur Zeit Amraphels des Königs von Sinea oder Shinea. Shinea ist das Gebiet, Amraphel, ihr seht ihn dort, das grüne Gebiet, Gebiet von Babylonien. Hier in Sinea war Nimrod bereits ein gewaltiger Herrscher. Hier in Sinea wurde der Turmbau zu Babel gebaut. Hier lag Ur, das Zentrum der Sumerer. Von hier kommt Abraham. Nun, wer weiß, vielleicht war dieser Amraphel ein früherer Herrscher von Abraham. Wir wissen es nicht. Es kann sein, Abraham kannte ihn von früher. Und dann wird als nächster wird Arioch genannt, der König von Elazar. Einige Historiker, die vermuten, dass es in Kappadokien, in der heutigen Türkei liegt, da oben in Pink. Als dritter in dieser Liste wird Kedorlaomer genannt, und zwar des Königs von Elam. Elam ist da ganz unten. Rot markiert. Nun, es scheint, auch wenn er hier als Dritter vorkommt, dass er der mächtigere König ist und dass er der Anführer in dieser Allianz von vier Königen ist. Vers 4 sagt nämlich, dass sie dass sie Kedorlaomer 12 Jahre untertan waren. Und Vers 9 und Vers 5 erwähnt immer wieder ihn als den Ersten. Also es scheint, dass er der Anführer war. Und sehr spannend zu sehen, dass die Archäologie und die Geschichte das belegt haben. Elam, dieses rote Königreich, wo Kedorlaomer regierte, war eine aufkommende Macht und liegt im heutigen Südwest-Iran. Ungefähr 50 Jahre nach unserer Begebenheit, also rund 2004 vor Christus, führen die Elamiter Krieg gegen Shinea und stürzen Ur um. Das ist der Untergang von der sumerischen Stadt Ur. Die dritte Dynastie fällt und erholt sich nie wieder. Der Name Kedorlaomer, er setzt sich zusammen aus zwei elamitischen Worten, aus Kudur und Lagamar, das heißt Beschützer von Lagamar. Das war eine elamitische Göttin. Und dann wird als vierter König Tideal genannt, der König der Goyim. Nun, Tideal ist ein hethitischer Königsname. Allerdings ist man sich nicht ganz sicher, ob Goyim den Ort bezeichnet oder eher von Heiden im Allgemeinen spricht, was das hebräische Wort bedeutet. Nun, wie auch immer, diese vier Könige machen sich auf und ziehen in die Jordanebene. Luftlinie sind es knapp 1150 Kilometer, allerdings hat man damals nie die Wüste durchquert, sondern die Route ging über Damaskus da oben, ja, so wie der Pfeil, wie ihr das da in dem Pfeil dort seht, entlang des sogenannten fruchtbaren Halbmondes. Es waren ungefähr 1500 bis 1700 Kilometer, die man zu Fuß oder auf Kamelen zurücklegte. Eine Armee brauchte ungefähr 2 bis 3 Monate, um dort anzukommen. Nun, und dann wird berichtet, dass sie Krieg führten mit 5 Königen aus der Jordanebene. Vers 2, mit Bera, dem König von Sodom, mit Bersa, dem König von Ägypten, von Gomorra, mit Sinab, dem König von Adama, mit Semeber, dem König von Zeboim und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Sie verbündeten sich im Tal Siddim, das ist wahrscheinlich da, wo dieser blaue Punkt ist. Und Mose, er ist ein guter Ausleger. Er schreibt an das Volk Israel ungefähr 600 Jahre nach diesem Ereignis und er ist sich bewusst und alle anderen sind sich bewusst, in diesen 600 Jahren hat sich die Geologie geändert. Deswegen sagt er, da wo jetzt das Salzmeer ist. In diesen 600 Jahren haben sich auch einige Namen geändert. Deswegen hilft Mose seinen Lesern auf die Sprünge. Nun, wie Markus schon in der vorletzten Predigt erwähnt hatte, ist es naheliegend, dass Sodom und Gomorra südöstlich vom heutigen Toten Meer liegen. Und zwar, ich habe da diese zwei Orte ein bisschen unterstrichen. Das eine ist Bat et Dra und das andere ist Numera. Nun, wer von euch ein bisschen Archäologie schnüffeln will und Archäologie auf die Spuren gehen will, ihr könnt gerne an diesen beiden Orten ein bisschen mehr studieren. Zwei gute Quellen sind Dr. Todd Bolan von BiblePlaces.com und Dr. Bill Barrick. Der hat einen Reisebericht geschrieben. Es war einer meiner Lehrer, den ich für eine Klasse hatte. Und Dr. Bolan, er sagt, dass Dab et Dra, der obere Ort, es könnte Sodom sein, aber selbst wenn es nicht Sodom war, war es mit aller Wahrscheinlichkeit einer dieser 5 Städte aus 1. Mose 14. Nun, Dab et Dra, das ist diese obere Stadt ganz oben, sie hatte den Höhepunkt ihrer Besiedlung in der frühen Bronzezeit. Das ist exakt die Zeit, in der Abraham dort gelebt hat. Also ungefähr 2300 bis 2000 vor Christus. Die Stadt hatte eine Fläche von 4 Hektar, das sind 40.000 Quadratmeter. Für alle Fußballfans, das sind ungefähr 6 Fußballfelder. Und Archäologen sagen, sie zählte ungefähr 1000 Einwohner. Nun, es wurden Reste von einer Stadtmauer ausgegraben, die waren 7 Meter hoch, also gewaltig. Dr. Barrick, hier ist ein Bild von Dr. Barrick, der aus Numera ein Foto macht. Und zwar mit Blick nach Süden. Hier auf der Seite seht ihr Reste der Stadtmauer. Und er schreibt, die Archäologen stellten fest, dass es 2 verschiedene Schichten der Zerstörung gibt, die durch einen Zeitraum von etwa 25 Jahren oder mehr voneinander getrennt sind. Die erste Zerstörung könnte auf den Angriff der Koalition unter Kedorlaomer in 1. Mose 14 zurückzuführen sein. Die zweite Zerstörung könnte das göttliche Gericht sein, das in 1. Mose 19 beschrieben wird, als Gott Sodom und Gomorra zerstörte. Weiter schreibt er, die Ascheschicht wurde in Numera an einigen Stellen auf 1,20 Meter gemessen, also 1,20 Meter Asche. Bei einigen der Gebäuden hat man festgestellt, dass sie vom Dach abwärts begannen, Feuer zu fangen und zu brennen. Nun, das würde Sinn machen, wenn das, was in 1. Mose 19 berichtet wird, so ist und so war es auch. Nun, es wird sehr spannend bleiben, wie die Archäologie noch einiges entdeckt und zutage fördert. Die Archäologie, die ist immer noch im Gange, besonders bei den zwei Orten. Es bleibt spannend zu sehen, welche Orte es wirklich waren. Es wäre gut möglich, dass es Sodom und Gomorra sich um die beiden Orte handelt. Wir werden sehen. Nun, gehen wir weiter zu Vers 4. Und was war die Ursache für den Krieg? Nun, in gewisser Weise das, was immer die Ursache für Krieg ist, auch in unserer Zeit. Es heißt in Vers 4, sie waren 12 Jahre lang Kedorlaomer untertan gewesen. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, Kedorlaomer war vor 12 Jahren schon einmal mit seiner Armee hier vor Ort. Und diese Könige aus der Jordanebene, sie waren unterlegen. Und sie haben einen Tribut vereinbart. Jährlich sollten sie eine bestimmte Abgabe entrichten. Nun, innerhalb des Reiches nennt man das Steuern. Wenn es eine Stadt oder ein Land ist, das unterworfen wird, dann nennt man das Tribut. Archäologen haben in Mesopotamien ungefähr 120.000 Keilschrifttafeln gefunden, die aus dieser Zeit stammen, also 2000 vor Christus, und genau solche Transaktionen dokumentieren. Und diese Tafeln, ihr seht hier eine, die fungieren als offizielle Quittung für Lieferungen an staatliche Stellen oder Tempel. Hier ist ein Bild von einer Keilschrifttafel aus dem Jahr 2043. Und es ist eine Quittung über Vieh. Also im Sinne von abgestempelt, so viel Vieh hat diese Stadt geliefert. Und davon gibt's 120.000 immer noch gefundene. So unfassbar. Das heißt, wie sah der Tribut aus? Bei kleineren Städten konnte der Tribut lag wahrscheinlich bei um die 50 bis 300 Schafe und Ziegen. Es konnte sein, dass es noch 10 bis 50 Rinder sein mussten. Dann Gerste, so 3000 bis 30.000 Liter Getreide, Silber, Textilien. Tribut war eine gängige Praxis in der damaligen Zeit. Wir sehen sogar später im Buch Richter. Da zahlen die Israeliten Tribut an den König von Moab und sie müssen den Tribut immer hinbringen. Einige Jahre später, in 2. Samuel 8, da besiegt David die Moabiter und er lässt sich Tribut bezahlen. Und wenn man die Geschichte ein bisschen liest, dann stellt man fest, David hat von fast allen Nachbarländern Tribut eingefordert. Deswegen ging es ihm und später Salomo so gut. Aber diese 5 Städte, die hatten genug. Und im 13. Jahr sagten sie, wir bezahlen nichts mehr. Sie beschlossen einen Brexit oder man könnte auch sagen einen Sodomexit oder Gomorra-Exit, wie auch immer. Im 13. Jahr fielen sie ab. Sie wollten nicht mehr für die Schulden der anderen Reiche aufkommen und all das mitfinanzieren. Nun, einen solchen Exit konnte man sich nur leisten, wenn man wirklich Mann genug war und dachte, wir können es mit dieser Macht aufnehmen und Krieg führen. Nun, und es kam, wie es kommen musste. Vers 5 sagt, darum kamen Kedorlaomer und die Könige, die es mit ihm hielten, im 14. Jahr. Also 12 Jahre Tribut bezahlt, im 13. wir gehen raus, im 14. kommt Kedorlaomer. Und es war klar, er konnte das nicht ungestraft stehen lassen. Er musste ein Exempel statuieren. Ein Tribut aufzuhören, zieht den ganzen Zorn auf sich. Nun, er kommt nicht allein, sondern er kommt mit einer Koalition. Sehen wir heute auch so in manchen Kriegen, dass man sich einfach stärker macht, wenn man Bündnisse schließt. Aber es ist zu wenig, dass er nur gegen diese 5 Stadtstaaten in den Krieg zieht. Wenn er schon 2 bis 3 Monate anreist, also bis er da ankommt, nun, dann muss es sich wenigstens lohnen. Und so kämpft und plündert und erbeutet er alles, was ihm in die Quere kommt. Nun, ich lese jetzt die Verse 5 bis 9 und ich möchte euch bitten, dass ihr die mitverfolgt, weil sie beschreiben ganz genau den detaillierten Schlachtverlauf. Bevor er überhaupt da unten ankommt, in Sodom und Gomorra, schlägt er nämlich alles Mögliche sonst noch. Vers 5. Und er schlug die Rephaiter in Astaroth-Karnaim. Ja, das ist die Nummer eins. Und die Susiter, die zwei, das ist in Ham. Und die Emiter in der Ebene Kejataim. Auch die Horiter, das ist die Nummer vier, auf dem Bergland Seir. Das war noch nicht Esau, ja. Esau hat die vertrieben nachher. Und dann bis nach El Paran, das an der Wüste liegt. Ja, das ganz unten, man nimmt an, das war Elat von heute. Danach, schaut, wie präzise unser Text ist. Vers 7 sagt, danach kehrte er um. Ja, ihr seht, was tut er? Er kehrte um. Also so präzise. Und er kam nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlug das ganze Gebiet der Amalekiter, dazu die Amoriter, die in Hazezon-Tamar wohnten. Das ist die Nummer 7. Da zogen, jetzt erst kommt es zur eigentlichen Schlacht, da zogen der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, zum Kampf aus. Und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Siddim. Ja, das ist die Nummer 8. Gegen, es wird nochmal wiederholt, warum sehen wir nachher, warum wiederholt Mose andauernd, gegen Kedorlaomer, den König von Elam, und Tideal, den König der Goyim und Amraphel, den König von Sinea und Arioch, den König von Elasar, 4 Könige gegen 5. Vers 10. Das Tal Siddim aber hatte viele Asphaltgruben. Das war Bitum. Ja, das verwendete man, das hatten wir schon, Kapitel 11, beim Turmbau zu Babel haben die Bitum verwendet anstatt Mörtel. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort, und wer übrig blieb, der floh ins Bergland. Vers 11. Und jene, also diese 4 Könige aus Mesopotamien, nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrung und zogen davon. Nachher, Vers 16 macht deutlich, dass außer der ganzen Habe und dem ganzen Essen, dass sie auch jede Menge Gefangene gemacht haben. Und zwar jeden, den sie in die Hände kriegen konnten und der nicht entwischt war und geflohen war aufs Bergland. Frauen und das ganze restliche Volk. Und dann gibt Mose uns ganz 2 kleine Details, die aber wirklich wichtig sind. Vers 12 sagt er, sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe. Und dann das zweite kleine Detail, denn er wohnte in Sodom. Und sie zogen davon. Nun, dieses kleine Detail ist der Anlass, dass Abraham sich überhaupt in diesen Krieg hineinziehen lässt. Warum? Weil sein Neffe, oder wie es hier heißt, sein Bruder, sein Neffe Lot, mit weggeschleppt wurde. Vielleicht denkst du jetzt bei dir, wow, das ist ja ein tolles Kapitel. Was soll ich mit diesen ganzen Details anfangen? Es ist ja schön, dass die Archäologie die Bibel bestätigt, immer und immer wieder. Das sehen wir am laufenden Band. Es ist ja schön zu wissen, welche Route diese Könige genommen haben, wo sie gekämpft haben, aber wozu diese ganze Mühe? Alles so detailliert niederzuschreiben. Mose hätte sich ein wenig Papyrus sparen können für etwas anderes. Wir hätten es wahrscheinlich lieber in 1. Mose 1 gewünscht, ein bisschen mehr. Wozu ist dieses Kapitel gut? Nun, sehr spannend, manche andere zu studieren. Die alexandrinischen Kirchenväter, so im 2., 3., 4. Jahrhundert, die waren sehr allegorisch unterwegs. Es waren keine guten Vorbilder in der Allegorie, der Auslegung. Ein Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, er sagt zu diesem Kapitel, 1. Mose 14, die 5 Könige sind unsere 5 leibliche Sinne. Sehen, riechen, schmecken, tasten, hören. Die 4 Könige, also das sind die mesopotamischen, sind die Verführungen des Lebens und der Welt, denn das menschliche Fleisch und die Welt besteht aus 4 Elementen. Und damit meint er Feuer, Wasser, Erde, Luft. Zu Recht werden sie Könige genannt, denn die Sünde hat eine eigene Herrschaft, hat ihr eigenes großes Reich. Aus diesem Grund sagt der Apostel, lasst die Sünde nicht in eurem sterblichen Leib herrschen. Nun, das ist eine sehr willkürliche Art, mit der Schrift umzugehen. Und das tun wir nicht. Das war unmöglich, Moses Absicht, als er dieses Kapitel niedergeschrieben hat. Es ging nicht um die fünf leiblichen Sinne, auch nicht um die vier Elemente von Feuer, Wasser, Erde, Luft. Die vier Elemente, die wurden erst im 5. Jahrhundert vor Christus von einem griechischen Philosophen erfunden, später von Plato übernommen. Das heißt, bis dahin gab sie gar nicht. Das heißt, man könnte den Bibeltext gar nicht verstehen. Nein, das macht keinen Sinn. Wir müssen uns immer fragen, wie hat Christus und wie haben die Apostel das Alte Testament ausgelegt? Und sie haben immer den Literalsinn verfolgt. Das heißt, die wörtliche, direkte Bedeutung des Textes. Wenn ich jetzt rede und ihr hört zu, dann hört ihr, was ich sage. Und ihr hört nicht irgendwie zwischen den Zeilen oder so. Und das ist, was Mose hier tut. Er will einfach, wie kommuniziert Mose? Nun, man könnte sagen, Moses Textmarker ist seine Wiederholung. Und zwar durch Wiederholung und durch Gegenüberstellung betont Mose, was ihm wichtig ist und worauf es ankommt, worauf er den Schwerpunkt legen will. Und nun hör gut zu, es ist ganz wichtig. Im ersten Abschnitt, in diesen 12 Versen, betont und wiederholt er so viel, immer wieder diese Namen, diese mächtigen, siegreichen Könige, um deutlich zu machen, dass ihnen niemand gewachsen ist. Er wiederholt immer wieder diese vier Könige und diese Schlachten, um deutlich zu machen, niemand kann ihnen standhalten. Niemand kann ihnen die Stirn bieten. Und er will deutlich machen, Abraham, für dich ist es unmöglich, diesen Kampf zu gewinnen. Das ist, was Mose sagen will. Deswegen erwähnt er und wiederholt er die ganze Zeit und zeigt diese Schlachten auf. Mose macht deutlich, der Sieg kommt von dem Herrn. Abraham hätte diese Schlacht auf sich alleine gestellt nie gewinnen können. Es war ein übernatürlicher Sieg. Abraham war nur siegreich, weil Gott mit ihm war. Man könnte sagen, Sieg durch Gottvertrauen. Und der Text, der gibt uns mehrere Hinweise dazu. Und ich möchte euch diese zeigen, dass ihr die auch seht. Wir haben gesehen, in den ersten 12 Versen soll diese gewaltige Macht und diese Unbesiegbarkeit dieser vier Könige wirklich in Stein gemeißelt werden. Diese vier Könige, sie sind wie eine gewaltige Lawine in den Bergen, die alles mit sich reißt und nichts und niemand kann standhalten. Und wir haben gesehen und schauen uns gleich an, dass Abraham sie besiegt. Wie kommt es? Schauen wir uns gleich an. Nun, das war der erste Hinweis. Den zweiten Hinweis gibt uns Mose mit dem Zitat von Melchisedek. Schaut nochmal in Vers 20 hinein. Das ist zwar erst die nächste Predigt, aber dort sagt Melchisedek, gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Oh, wer hat den Sieg geschenkt? Gott hat den Sieg geschenkt. Es war nicht die zahlenmäßige Überlegenheit Abrahams. Es war nicht die Taktik Abrahams. Ein Überfall bei Nacht, aufteilen in mehrere Gruppen. Es war nicht das Bündnis von Abraham mit Ana, Eschkol und Mamre. Es waren nicht die 318 top ausgebildeten Knechte in seinem Haus, die mehr kämpfen, stärker kämpfen. Nein, nein, sondern es war Gott, der den Sieg gab. Das ist der zweite Hinweis. Der dritte Hinweis, den finden wir in Kapitel 15, Vers 1. Deswegen habe ich so weit gelesen. Nun, ich möchte dich nur eine Klammer, lass dich beim Bibellesen nicht von den Grenzen der Kapiteleinteilung aufhalten. Lies immer weiter, weil es ist eine zusammenhängende Geschichte. 15, Vers 1, da sagt Gott, fürchte dich nicht, Abraham. Und jetzt kommen zwei wichtige Worte, die beide dieses ganze Kapitel zusammenfassen. Und Gott sagt, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das heißt, Gott knüpft hier an Kapitel 14 an die Prüfung. Und er nimmt Bezug auf diese Prüfung hier. Und er sagt, Abraham, ich bin dein Schild. Das ist ein Schild, ja, das schützt jemanden. Und dieses Wort Schild hat dieselbe Wurzel wie in Kapitel 14, Vers 20, wo Melchisedek sagt, Gott hat deine Feinde in deine Hand gegeben, ausgeliefert. Und vielleicht denkst du immer noch, warum ist dieser Abschnitt so relevant? Nun, warum? Weil diese Völker uns noch begegnen werden. Beziehungsweise nicht uns, sondern dem Volk Israel. Ich bin recht schnell durch diese Namen hindurchgegangen, ja, die Rephaiter, Susiter, Emiter, Amalekiter, Amoriter, ja, die interessieren uns in der Regel gar nicht. Aber den Israeliten standen die Nackenhaare zu Berge, als sie diese Namen gelesen und gehört haben. In 4. Mose 13, ihr erinnert euch, da schickt Mose 12 Kundschafter, die das Land Kanaan 40 Tage auskundschaften sollen. Und das war gerade so knapp ein, zwei Jahre, nachdem sie ausgezogen haben. Sie sind kurz vor dem Land Kanaan, in Kadesh Barnea, sollen es eigentlich gleich einnehmen. Die Kundschafter, die kommen zurück und sie sagen, ja, das Land fließt wirklich über von Milch und Honig. Aber, 4. Mose 13, aber das Volk, das im Land wohnt, achtet auf die Eigenschaften, ich habe sie rot markiert, ist stark. Die Städte sind sehr fest und groß und wir sahen Söhne Enaks dort. Das sind Riesen. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev. Sehr spannend, auch hier wieder, wie detailliert dieser Bericht dem anderen entspricht, wo jeweils die unterschiedlichen Völker wohnen. Die Hethiter, Jebusiter und Amoriter, sie wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Vers 31, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. 4. Mose 13, 32, und alles Volk, das wir sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Das heißt, all die Leute, die hier wohnten, waren große, richtig große Menschen. Wir sahen auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren auch wir in ihren Augen. Nun, diese Orte, die werden nochmal erwähnt. In 5. Mose 2 und 3, da erwähnt Mose diese Völker noch einmal, einige. 2. Mose 10, die Emiter, ja, das waren die da oben, ihr seht es, das waren die Nummer 3. Die Emiter vor Zeiten haben darin gewohnt, 5. Mose 2, 10, ein großes, starkes und hochgewachsenes Volk wie die Enakiter. Sie wurden auch zu den Raphaitern gerechnet. Vers 20, das Land der Rephaiter, es war ein großes, starkes, hochgewachsenes Volk wie die Enakiter. Nun, 600 Jahre nach dieser Begebenheit von Abraham, als Mose das schreibt, erwähnt er es nochmal, 5. Mose 3, Vers 11. Und er sagt, denn nur Og, der König von Bashan, war von dem Überrest der Rephaiter übrig geblieben, also 600 Jahre nach Abraham. Siehe, sein Bett, ein eisernes Bett, ist es nicht in Rabba, der Stadt der Ammoniter. Es ist 9 Ellen lang, 4 Ellen breit, nach der Elle eines Mannes. Nun, könnt ihr euch vorstellen, dieses Bett von diesem Mann, von dem König von Og, Sihon und Og, das war 4,5 Meter lang. Also dein Bett, deine Matratze, die ist wahrscheinlich 2 Meter lang und 90 breit. Seine Matratze, die war doppelt so lang und doppelt so breit. Nun, könnt ihr euch vorstellen, wie groß diese Völker waren? Den Israeliten standen alle Nackenhaare zu Berge. Sie hatten Angst. Und hier in 1. Mose 14, da sind diese Rephaiter, Emiter, Amalekiter, die Besiegten. Könnt ihr euch vorstellen, wie stark die Sieger sein müssen? Das ist unfassbar. Nun, wie stark muss Kedorlaomer sein, um diese Völker, vor denen sich die Israeliten fürchten, zu besiegen? Unfassbar. Nun, menschlich gesehen hätte Abraham mit seiner Privatarmee unmöglich siegen können. Was macht ihn siegreich? Gottvertrauen. Und zu diesem Gottvertrauen wollte Josua, Kaleb, Mose und Aaron die Israeliten ermutigen. Nun, als diese 12 Kundschafter zurückkamen und sagen, wir schaffen es nie, da sind die Riesen, wir kommen da nicht hinein, dann weinen sie die ganze Nacht. Und sie sagen, warum habt ihr uns hergebracht? Wir gehen wieder zurück. Und Josua und Kaleb, Mose und Aaron, die sagen, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen. Seid nicht widerspenstig gegen den Herrn. Fürchtet euch nicht vor diesem Volk, denn der Herr ist mit uns. Das ist der Unterschied. Sie sagen, ja, menschlich gesehen schaffen wir es nie, aber mit uns ist der Herr. Was tut das Volk? Sie weinen, sie wollen zurück. Sie vertrauen auf ihre eigene Kraft. Nun, Menschvertrauen führt immer zur Niederlage. Merkt ihr das? Menschvertrauen führt zur Niederlage. Und dann heißt es, das Volk will Mose, Aaron, Josua und Kaleb steinigen. So weit sind sie gekommen. Und dann erscheint die Herrlichkeit Gottes an der Stiftshütte. Gott muss eingreifen. Und Gott richtet sie. Und zwar so gewaltig, dass er sagt, alle, die über 20 Jahre alt sind, die bleiben in der Wüste und ihre Leiber werden dahin gestreckt. Das heißt, sie versiechen in der Wüste. Sie werden 40 Jahre Ehrenrunde drehen und sie kommen nicht hinein. Und dann ist sehr spannend, was Gott dann tut. Er sagt am nächsten Tag, geht wieder zurück Richtung Wüste, Richtung Rotes Meer. Er sagt nicht einfach, bleibt hier, wir warten 40 Jahre ab, bis ihr alle gestorben seid, sondern ganz bewusst schickt er sie zurück Richtung Ägypten. Am nächsten Morgen, was sagen die Israeliten? Ah, okay, lasst uns doch nach Kanaan ziehen und das Land einnehmen. Und wisst ihr, was sie wieder tun? Sie vertrauen wieder auf ihre eigene Macht. Wieder hören sie nicht auf Gott. Und was geschieht? 4. Mose, das ist alles dieser Kontext. Und es heißt, und sie versuchen jetzt, ins Land Kanaan hineinzukommen. Und dann heißt es, da kamen die Amalekiter, die Kanaaniter und die Amoriter herab und schlugen sie und zerstreuten sie bis nach Horma. Im Gehorsam sind sie siegreich, im Ungehorsam werden sie geschlagen. Nun, Sieg durch Gottvertrauen, das ist die Lektion hier. Und das Beispiel Abrahams lehrt uns, dass der Sieg nicht in unserer Stärke liegt. Psalm 20, Vers 8 sagt, jene verlassen sich auf Wagen und Rosse, wir aber auf den Namen des Herrn unseres Gottes. Gott geht in Jeremia 17, Vers 5 so weit, dass er sagt, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn abweicht. Und jetzt gebraucht er eine Metapher. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen. Nun garantiert will niemand von uns so ein Strauch sein. Und dann sagt er, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der die Hitze nicht fürchtet, sondern seine Blätter bleiben grün und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und das ist die Lektion, die Mose sein Volk lehren will. Vertraut auf den Herrn, dann seid ihr siegreich. Und das ist die Lektion, die der Heilige Geist uns lehren will. Psalm 56, Vers 4 sagt, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen. Warum? Weil Gottes Wort Trost gibt und die Angst wegnimmt. Auf Gott will ich hoffen und mich fürchten. Was können mir Menschen tun? Wir sind siegreich durch Gottvertrauen. Nun, prüf dich in deinem Leben. Wo gibt es Situationen, in denen du auf dich vertraust? Auf deine Stärke, auf deine Weisheit, auf deine Erfahrung, auf deine Ausbildung. Unsere Niederlagen, die erfahren wir immer dann, wenn wir auf uns vertrauen und nicht auf Gott. Nun, es ist nicht so, meistens ist es so, dass wir sagen, okay, Herr, dieses, was auch immer es ist, All die Unmöglichkeiten, die bringen wir zum Herrn und vertrauen auf ihn. Aber in allen alltäglichen Herausforderungen, na, die schaffen wir aus eigener Kraft. Denken wir nicht oft so? Auch das soll nicht so sein. Sondern selbst die Alltäglichkeiten, in denen vertrauen wir auf die Macht Gottes. Nun, ich bin mir sicher, ihr alle kennt Sprüche 3, Vers 5 auswendig oder die meisten von euch. Das heißt dort, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Man könnte sagen, es ist die Zusammenfassung dieses Kapitels. Aber es ist sehr interessant, wenn man den Kontext, die Verse weiter liest, was Gottvertrauen bedeutet. Vers 6 sagt, nun, dieses Vertraue auf den Herrn, Gottvertrauen bedeutet, nach seinem Willen zu fragen. Das heißt zu fragen, Herr, was willst du? Vers 7, dort in Sprüche 3, Gottvertrauen bedeutet, dass du dich nicht selbst für weise hältst. Vers 7, Gottvertrauen ist, vom Bösen Abstand zu nehmen. Vers 8, Gottvertrauen wird dich erquicken, wird dich erfrischen. Vers 9, Gottvertrauen ist, den Herrn mit Besitz und Einkommen zu ehren. Nun, das tut Abraham später, als er Melchisedek, den Zehnten der Beute, gibt. Das sehen wir uns in der nächsten Predigt an. Vers 11 in Sprüche 3. Gottvertrauen ist, die Züchtigung des Herrn anzunehmen. Das heißt, beschwere dich nicht über die Umstände, die der Herr in dein Leben bringt. Über die Schwierigkeiten, durch die der Herr dich hindurchgehen lässt. Das ist Gottvertrauen. Und dann vertraust du auf ihn. Nun, zu wissen, dass wir siegreich sind, nun, was tut das? Das spornt uns an. Wenn du weißt, dass du siegen wirst, dann spornt es uns an, für das Reich Gottes zu wirken. Und genau das sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 57 und 58. Er sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir sind gewiss, wir sind auf der Seite der Sieger. Nun, wozu soll das führen? Paulus sagt, darum, meine geliebten Brüder, und ihr wisst, die Schwestern, die sind immer mit eingeschlossen, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und genau das sehen wir bei Abraham. Er ist bereit, ein Risiko einzugehen für seinen Bruder, weil er weiß, dass er siegen wird. Lass uns die Verse 13 bis 16 weiterlesen. Und dort sehen wir, wie Abraham weiter umgeht. Nun, ich hatte schon gesagt, dass Moses Betonung seine Wiederholung ist. Er betont, das ist sein Textmarker. Und das ist, was er hier wieder betont. Dreimal wiederholt er in diesem Kapitel, dass Lot Abrahams Bruder war. Vers 12, Vers 14 und Vers 16. Offensichtlich will er das hervorheben. Und das ist auch der einzige Grund, warum Abraham sich in diesen Krieg hineinziehen lässt. Es ist wegen seinem Bruder Lot. Lot kam in Kriegsgefangenschaft. Schaut in Vers 13. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abraham, dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamres wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Ana ist. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. Also da ist jemand entkommen und er kommt hier nach Hebron und er berichtet Abraham, was geschehen ist. Nun, was tut Abraham? Was hättest du getan? Ich habe ihn ja gewarnt, aber er wollte nicht hören. Vielleicht hätten wir das gesagt. Oder vielleicht hätten wir gesagt, er erntet, was er gesät hat. Oder wir hätten gesagt, diese Suppe muss er nun selber auslöffeln. Aber wir sehen, Abraham, wenn Abraham vergibt, dann bedeutet es, dass er nicht nachtragend ist. Und wenn Abraham vergibt, dann ist er auch nicht schadenfroh. Und das trifft auch auf dich zu. Wenn du vergibst, dann gehst du immer ein Risiko ein. Denn dann gibst du deine Macht über die andere Person aus deiner Hand. Das ist ein Risiko für dich. Du hast die nicht mehr in der Hand. Aber Abrahams Risiko geht weit darüber hinaus, nicht nur zu vergeben. Schaut euch Vers 14 an. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis Dan. Nun, die Entfernung von Hebron bis Dan, also Hebron ist da grün, bis Dan, da ganz oben, das sind nicht 3 Stunden Sport in Strausberg, so wie gestern. Ein wenig Fußball, ein wenig hin und her. Die Entfernung von Hebron bis Dan ist 270 Kilometer, also 5 Tagesmärsche. Nun, für alle, die hin und wieder nach Hannover fahren, es ist ungefähr so, wie von Berlin-Mitte bis Hannover zu Fuß. Ja. Nun, Abraham, er riskiert sein Leben. Abraham riskiert das Leben seiner 318 Mann starken Privatarmee. Abraham riskiert sogar das Leben seiner Bundesgenossen. Und er teilt bei Nacht die Schar auf und überfällt sie mit seinen Knechten, Vers 15, und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe, die Frauen und das Volk brachte er wieder. Nun, Mose arbeitet nicht nur mit Wiederholungen, sondern auch mit Kontrasten, mit Gegenüberstellungen. Und nachher sehen wir, da ist ein Kontrast zwischen Melchisedek und dem König von Sodom. Aber Mose hebt auch immer wieder den Kontrast zwischen Abraham und Lot hervor. Und diese Begebenheit soll ein Warnschuss sein für Lot. Und zwar, Lot, geh nicht auf den Weg der Sünder. Sitz nicht im Tor mit den Spöttern. Aber Lot wird von der Macht und dem Wohlstand dieser Welt angezogen. Und Lot hört wieder nicht. Obwohl Abraham am Ende des Kapitels sehr deutlich dem König von Sodom ins Gesicht sagt, was er von ihm hält. Nun, wir lesen hier nichts von Lots Frau. Es könnte sein, dass Lot schon verheiratet war, aber es könnte auch sein, dass seine Frau, dass er sie als Anerkennung von dem König von Sodom bekommt, weil sein Onkel ihn rausgeboxt hat, alle rausgeholt hat. Und es würde sogar passen, weil 20 bis 25 Jahre später sind seine beiden Töchter in heiratsfähigem Alter, als sie aus Sodom fliehen müssen. Nun, Abraham, er geht ein gewaltiges Risiko ein, seinem Bruder nachzugehen, ihn zurückzuholen. Und das ist der zweite Punkt, den ich möchte, dass du ihn lernst, den Mose möchte, dass alle ihn lernen, und zwar ein Risiko für Bruderliebe. Wie weit gehst du in deiner Liebe für deinen Bruder und für deine Schwester? Nun, Galater 6, Vers 10 sagt, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das heißt, deine Glaubensgeschwister, sie haben Priorität. Und nun schockiere ich dich mit 1. Johannes 3, Vers 16. Johannes, er geht so weit, dass er sagt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und nun kommt sein Fazit. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und wie kann das aussehen? Nun, es gibt so viele Möglichkeiten. Johannes nennt eine davon. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Nun, ist es nicht unfassbar? Abraham, er geht dieses Risiko für Bruderliebe ein, 2000 Jahre bevor Johannes das überhaupt niederschreibt. Nun, was macht es deutlich? Die Prinzipien Gottes ändern sich nie. Die bleiben gleich, auch wenn es noch nicht niedergeschrieben ist. Nun, Lot, er geht nachher seinen eigenen Weg. Und er entscheidet sich wieder, sein Ding zu machen. Aber wisst ihr, was Abraham nicht sagt? Oh Lot, hätte ich gewusst, dass du wieder zurück nach Sodom gehst, ich hätte mein Leben für dich nicht riskiert. Nein, 25 Jahre später feilscht Abraham noch einmal mit Gott und bittet für die Rettung Lots. Nun, Abraham wird enttäuscht von seinem Bruder, von seinem weltlich gesinnten Bruder. Du wirst enttäuscht von deinem Bruder, von deinen Schwestern, von deinen Kindern. Du magst ihnen vielleicht guten Rat geben und du hast recht. Und sie hören nicht auf deinen Rat. Sie hören nicht auf deine Warnung. Nun, sie werden die Konsequenzen dafür tragen, so wie Lot, 25 Jahre später. Aber was dich betrifft, hör nicht auf, trotzdem zu lieben, trotzdem nachzugeben, weil das ist, was Abraham hier tut. Er vergibt trotzdem, obwohl Lot ihn enttäuscht, obwohl Lot nicht auf ihn hört. Hör nicht auf, trotzdem zu dienen, trotzdem ein Risiko einzugehen, aus Liebe für deinen Bruder. Lass dein Herz nicht kalt, hart und bitter werden, weil Geschwister deinen Rat nicht befolgen und ihren eigenen Weg gehen. Sondern geh ein Risiko für deinen Bruder ein und liebe ihn. Dein Bruder zu lieben ist so vielfältig. Es beginnt mit dem Gebet. Es ist die einfachste Form, Liebe auszudrücken. Bet einfach durch die Gemeindeliste durch. Jedes Mal, wenn du anderen dienst, anstatt dir selbst, gehst du ein Risiko ein. Warum? Allein wenn du Philipper 2 umsetzt, wenn du den anderen höher achtest als dich selbst, gehst du ein Risiko ein. Warum? Würde der andere dich auch höher achten? Weißt du nicht, aber du tust es. In Galater 6, Vers 2, wenn du dem anderen hilfst, seine Last zu tragen, gehst du ein Risiko ein. Warum? Wer hilft dir, deine Last zu tragen? Es ist ein Risiko und ein Opfer, dem anderen zu dienen. Es ist ein Risiko und ein Opfer, die Geschwister aus deinem Team, in der Gemeinde, aus deinem Bereich zu fördern. Es ist ein Risiko und ein Opfer, deinem Bruder, deiner Schwester nachzugehen. Sie aus der Misere rauszuholen, weil du machst dir die Hände dabei schmutzig. Und du kannst sogar Verletzungen davontragen. Vermutlich würdest du lieber einen Kratzer und eine Wunde davontragen, aber nicht einen Schnitt im Herzen. Aber das ist, was Abraham hier tut. Und das ist, was unser Herr mit uns getan hat. Er ist uns nachgegangen, so oft wir nicht auf seinen Rat gehört haben. Das ist dieses Kapitel. Nun, dieses Kapitel ist so vielfältig. Es ist einmal mehr ein Kapitel in der Schrift, in der Gottes Souveränität und die Verantwortung des Menschen so glasklar gelehrt wird. Nun, wenn die Schrift über Gottes Souveränität und menschliche Verantwortung spricht, dann bringt es die immer in Harmonie zusammen und nicht in einen Konflikt. Wir Menschen, wenn wir darüber reden, dann spielen wir sie oft gegeneinander aus, aber nicht die Schrift. Sie bringt die immer zusammen. Nun, was wir sehen in diesem Kapitel ist, Gott ist souverän und Abraham ist verantwortlich. Wir haben schon gesehen, wer gibt den Sieg? Ohne Zweifel Gott. Und doch, wer muss kämpfen? Abraham. Wer muss eine Entscheidung treffen? Abraham. Wer sagt, Jungs, wir packen, wir ziehen in Krieg? Abraham. Wer muss auf das Bündnis zurückgreifen mit Ana, Eschkol und Mamre? Wer muss hingehen und mit diesen drei ein Gespräch führen und sagen, hey, ich habe hier ein Problem, mein Neffe, der ist gefangen genommen worden. Würdet ihr mit mir in Krieg gegen diese vier Könige ziehen? Also es ist ein Unding, allein zu fragen. Aber wisst ihr, Gott in seiner Souveränität hat es so geführt, dass diese drei, Ana, Eschkol und Mamre, aus welcher Nationalität stammen? Sie waren Amoriter. Das wird so beiläufig erwähnt. Es ist so erheblich. Sie gehörten zu der Nation, die Kedor Laomer angegriffen und geschlagen hat. Und wir können uns vorstellen, das hat ihre Bereitschaft ein wenig erhöht, mit Abraham in den Krieg zu ziehen. Wir sehen Gottes Souveränität und unsere Verantwortung die sind so in einer Harmonie. Wir dürfen sie nicht gegeneinander ausspielen. Abraham muss leiten, Abraham muss planen, Abraham muss überlegen. Er sagt, wann greifen wir an, wie sollen wir angreifen? Er braucht eine Strategie und doch kommt der Sieg von dem Herrn. Psalm 33, Vers 17 sagt, betrogen ist, wer von Rossen die Rettung erhofft. Denn trotz all ihrer Stärke vermögen sie nicht zu retten. Das heißt, wenn du auf das hoffst, wo du denkst, dass es dir Kraft gibt, bist du betrogen. Vielleicht stellst du dir die Frage, wieso konnte Abraham so schnell entscheiden? Woher wusste er, was falsch und richtig ist? Woher wusste er, okay, es ist richtig, dass ich mich in diesen Krieg hineinstürze gegen eine Macht, die wesentlich größer ist wie ich, die ich menschlich gesehen nie bezwingen könnte? Woher wusste er, um vielleicht später zu reden, zu denken, vielleicht wäre es besser gewesen für Lot, wenn er zurück in das gottlose Ur gegangen wäre mit Kedorlaomer, anstatt in das noch gottlosere Sodom? Nun, woher wusste Abraham, was richtig und falsch ist? Ich habe es erwähnt und ich erwähne es noch einmal. Kapitel 13, Vers 18. So beginnt unser Abschnitt. Er baute einen Altar. Und Kapitel 15, Vers 1. Der Herr redet zu ihm. Abraham ist nahe an der Gemeinschaft mit Gott. Abraham ist nahe am Wort Gottes. Abraham ist im Gebet, in der Anbetung. Deswegen weiß er, was zu tun ist. Deswegen weiß er, es ist richtig, sich in diesen Krieg hineinziehen zu lassen. Mose will seine Leser zum siegreichen Leben ermutigen, indem sie Gott vertrauen. Vielleicht stellst du dir die Frage, was tue ich, wenn ich die Prüfung vergeigt habe? Was tue ich, wenn ich in dieser oder in jener Disziplin versagt habe? Nun, die Antwort ist dieselbe wie bei Abraham. Kehre vom Holzweg um zur Nähe und zur Anbetung Gottes. Weil das gibt die Kraft, die Prüfung zu bestehen. Das gibt die Garantie, siegreich zu sein. Luther hat es sehr treffend in einem Lied komponiert, in seinem bekanntesten Lied. Er sagt, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Und dann sagt er in der zweiten Strophe, und er fasst eigentlich die Zusammenfassung zusammen, Kapitel 1, die ersten 12 Verse. Er sagt, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Mose zeigt uns an Abrahams Vorbild auf, dass wir ein Risiko für die Bruderliebe eingehen. Und ich möchte dich herausfordern und dich fragen, wie sieht es heute bei dir in diesen beiden Disziplinen aus? Heute, nicht damals. Hoffentlich ist es besser geworden, aber manchmal kann es sich auch verschlechtern. Hoffentlich erlebst du nicht einen Pisa-Schock, wo du feststellst, sieht nicht gut aus, sondern hoffentlich erfährst du, dass du in der Kraft Gottes siegreich bist. Im nächsten Abschnitt werden wir dann sehen, dass Abraham in der dritten Disziplin Klarheit beim Schätzesammeln hatte. Lasst uns beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr, wir danken dir für dieses Kapitel 1. Mose 14, das uns aufzeigt, wie das Leben eines Christen aussieht, das auf Glauben gegründet ist. Herr, Tag für Tag stehen wir in Prüfungen, wo unser Gottvertrauen auf die Probe gestellt wird, wo unsere Bruderliebe auf die Probe gestellt wird. Und Herr, wir danken dir für dieses ermutigende Beispiel und Vorbild von Abraham, der im richtigen Moment richtig handelt, weil er fest gewurzelt ist in der Gemeinschaft mit dir, weil er fest gewurzelt ist im Wort Gottes, in der Anbetung, im Gebet. Und Herr, wir bitten dich, dass wir in dieser Art und Weise siegreich sind durch Gottvertrauen und dass wir nicht müde werden, Risikobereitschaft zu sein, wenn es um unseren Bruder geht, zu helfen, zu dienen, zu beten, zurückzuholen, selbst wenn es hart ist und selbst wenn es nicht einfach ist. Herr, wir wollen dir in allem die Ehre geben. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.